So diese 1-2 Stunden in der Woche, wenn wir ehrlich sind, die haben wir alle zur Verfügung. Die Frage ist nur, was machen wir mit der Zeit?
Gemeinsam
Zukunft
gestalten.
Der ÖJA-Podcast mit Gastgeberin Daniela Lucia Bichl.
Herzlich willkommen, liebe HörerInnen, zurück aus der Sommerpause zu unserer Podcast-Staffel Nummer 2, Neue Welt der Arbeit. Und heute mit dem Thema Zeit schenken, Fürsorge als Zukunftskraft. Es geht also um Fürsorge, es geht um Selbstfürsorge und gesellschaftliches Engagement. Und wir werden auch darüber reden, was das alles mit unserem Berufsleben zu tun hat. Und ich freue mich sehr, heute begrüßen zu dürfen den Gernot Jochen Müller von Zeitpolster, der weit gereist ist aus Vorarlberg zu uns ins schöne Wien, vom schönen Vorarlberg ins schöne Wien. Hallo, lieber Gernot, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Freut mich, dass wir es geschafft haben. Und ja, jetzt übergebe ich das Wort mal an dich, lieber Gernot. Wie möchtest du dich unseren HörerInnen vorstellen? Was macht dich als Menschen aus?
Ja, also vorab, ich werde euch hoffentlich nicht mit Vorarlberger Dialekt plagen. Ich lebe in Dornbirn, bin verheiratet, habe drei, die meisten fast erwachsene Töchter. So. Mhm. Und das ist vielleicht so überhaupt irgendwie das Wichtigste. Oder wie leben wir? Worauf achten wir? Was ist uns wichtig? Wo sind unsere Wurzeln? Wo komme ich her? Und bei Zeitpolster verbinde ich drei Dinge, die sich in meinem Leben entwickelt haben. Also meine erste Ausbildung war in der Technik und Zeitpolster hat eine Plattform und deshalb viel mit Technik zu tun. Ich habe dann Sozialarbeit studiert und Zeitpolster verbindet hier Menschen, bringt Menschen zusammen, fördert das Thema Eigenverantwortung, Wirksamkeit, soziale Verantwortung. Und das dritte ist, ich bin Organisationsentwickler und darf jetzt hier selber eine Organisation führen und gestalten, nach dem, was mir wichtig geworden ist, in dem, wie wir miteinander arbeiten, wenn wir Dinge miteinander tun in Organisationen. Und ich darf das bei Zeitpolster verbinden und das ist, denke ich, eine schöne Sache.
Ja, ich durfte auch schon einiges vorweg darüber erfahren, im Zuge meiner Recherche, aber auch schon im Austausch mit dir und deinen Kolleginnen, jetzt auch in der Vorbereitung. Zeitpolster selber ist organisiert als Verein, ihr versteht euch aber als Sozialunternehmen, wie ich es jetzt der Website entnehmen konnte. Und ich habe einen sehr schönen Slogan auch gefunden auf der Website, die Zeitsäule für die Altersvorsorge. Heute helfe ich, morgen wird mir geholfen. Ich glaube, das erklärt es grundsätzlich mal ganz gut, aber ja, erzähl du uns lieber gerne, was genau ist Zeitpolster und was war deine Motivation, Zeitpolster zu gründen?
Also Zeitpolster, wir sind tatsächlich ein Verein und eine GmbH, mhm. weil der Verein alleine das rechtlich gar nicht tun könnte, was wir da tun. Wir sind, wenn man so will, ein großes Freiwilligennetzwerk aus regionalen Gruppen, wo Freiwillige ganze Gruppen organisieren, die Hilfeleistungen für alte Menschen, für Familien mit Kindern, für Menschen mit Behinderung erbringen. Und die Helfenden erhalten eine Zeitgutschrift. Die sammeln sie an und irgendwann sind wir alle alt, wenn es gut geht, und brauchen vielleicht auch Hilfe. Und dann können wir diese Hilfe in Anspruch nehmen, brauchen gar kein Geld mehr dafür, sondern bezahlen quasi mit dieser Zeitgutschrift. Mhm. So funktioniert Zeitpolster. Wir sind über 50 Gruppen quer über Österreich, in fast allen Bundesländern. Eine schöne Community von insgesamt, wenn wir alle zusammenrechnen, von über 6.000 inzwischen, die da helfen, betreut werden, unterstützen, mithelfen, organisieren. Genau, also das ist quasi, wie Zeitpolster funktioniert. Und dann hast du gefragt, was meine Motivation war. Und das geht tatsächlich schon weit zurück. Ich habe in den 90er Jahren in Vorarlberg mitgegründet einen Verein, Talente Vorarlberg, wo Menschen jegliche Form von Leistung austauschen. Also ob das Selbstgemachtes, ob das Dienstleistungen sind, ob das Gebrauchtes ist, dort wird getauscht auf einer Basis von 100 Talente, ist eine Stunde. Mhm. Und relativ bald am Anfang haben dann Menschen, die älter wurden, gesagt, jetzt habe ich endlich ein soziales Netzwerk, aber ich bin alt, ich kann nichts mehr zurückgeben. Und die Frage hat mich nicht losgelassen. Wie kann das funktionieren? Und wir haben dann einmal so in der Literatur nachgelesen und geschaut und geforscht. Und es gibt extrem tolle Beispiele von Japan bis England, Amerika, Deutschland. So. Das hat mich fasziniert. Da haben wir gedacht, wow. Und im Grunde ist es so, da kommt Unternehmensentwickler in mir, oder? Die Fluggesellschaften machen uns das eigentlich vor, nämlich mit so Miles and More-Systemen, oder?
Genau.
Da sammelt man Punkte fürs Fliegen, damit man anschließend wieder mehr fliegt. Mhm. Die Industrie macht uns das total cool vor. Warum nutzen wir solche Instrumente nicht, um gesellschaftlichen Mehrwert zu produzieren? Und das ist so ein Gedanke dabei. Mhm. Und wir haben dann Anfang 2000 in einer kleinen Region in Vorarlberg ein Pilotprojekt gemacht und wir sind super gescheitert, nach allen Regeln der Kunst. Wir haben es wirklich falsch gemacht.
Und was habt ihr falsch gemacht?
Wir haben mit der falschen Zielgruppe, mit dem falschen Anreiz, mit den falschen Helfenden, also kurzum, das hat nicht funktioniert. Aber wir haben super viel gelernt dabei. Und haben dieses Learning dann begonnen zu verschriftlichen und haben das international in dieser Community getauscht und viel Rückfragen bekommen und viel gelernt dabei wieder. Und dann kam so um 2010, 2011, eben wegen diesem Projekt, das wir da dokumentiert hatten, eine Anfrage vom Bundesamt für Sozialversicherungen in der Schweiz. Ein Politiker hat laut nachgedacht mit Journalisten, so etwas würden wir brauchen. Mhm. Ja, wie geht das nun im mitteleuropäischen Kontext? Die wollten eine Machbarkeitsstudie, wo ich gesagt habe, nein, wir müssen es ausprobieren. Dann haben sie dem Büro, das jede Studie macht, das die Studie beauftragt. Die hat dann geendet mit dem, wie Gernot Jochum Müller sagt, wenn wir wissen wollen, ob es funktioniert, müssen wir es ausprobieren. Damit wurde das Projekt in der Stadt St. Gallen geboren und da haben wir dann im langen Prozess ein Modell entwickelt für Zeitvorsorge, das sich jetzt etabliert hat, das es seit über 10 Jahren gibt, das dort funktioniert. Ich habe aber gesehen, die Ausbreitung aus der Stadt hinaus ist relativ komplex, weil die Stadt dort das finanziert und die Einlösbarkeit der Stunde garantiert und welche Kommune kann und will so etwas tun. Und das war dann der Punkt zu sagen, okay, in Österreich, so dass es kulturell in Österreich funktionieren kann, als Sozialunternehmen, warum? Weil wir ganz ein langes Versprechen abgeben. Wir sagen, deine Zeit, die du jetzt einsetzt, ist dann vielleicht in 30 Jahren für dich da und du kannst sie in Anspruch nehmen, dann muss die Organisation auch für sich selber bestehen können. Mhm. Und dahinter steckt die Idee, wir müssen die Selbstfinanzierung erreichen, wir müssen als Organisation aus uns selbst stabil stehen können.
Sodass man dieses Versprechen auch
einlösen kann. Dass man das Versprechen einlösen kann. Und daraus hat sich dann die Vorarm von Zeitpolster herausgebildet und funktioniert ziemlich gut. Wir sind ganz happy mit der Entwicklung, wo wir jetzt stehen. Und die ersten 120.000 Stunden sind angespart von den Freiwilligen und wir breiten uns weiter aus.
Wir haben auch vorhin schon drüber gesprochen, auch den Wert von Fürsorge, auch im Zusammenhang mit Vorsorge. Mhm. Dass diese Fürsorge für andere Menschen dann ja auch dann über Zeitpolster dann auch zur eigenen Vorsorge beiträgt. Und dass wir als Zivilgesellschaft auch Verantwortung übernehmen für uns als Gesellschaft. Das finde ich sehr schön, auch in diesem Modell, diese Möglichkeit auch in die Selbstwirksamkeit zu kommen, dass dieses Fürsorgeleisten selber den Menschen als Ehrenamtliche ja auch ganz viel mitgibt. Oder auch ganz viele Menschen in der Pension aktiv sind, wie ich es von euch gehört habe, und dann noch es sie vor Einsamkeit schützt oder sie einfach eine sinnstiftende Tätigkeit als wertvoll auch nach dem Berufsleben erfahren können bei euch.
Wir haben gemerkt, so In unserem kulturellen Raum wird oft gesagt, so quasi, liebe deinen Nächsten, aber niemand sagt den zweiten Teil des Satzes dazu, nämlich wie dich selber.
Stimmt, ja.
Und das ist total interessant zu sagen, ach ja, ich schaue auf mich, ich achte auf mich, ich schätze auch mich selber und ich schätze die anderen. Und ich tue mir Gutes und ich tue anderen Gutes. Und das steckt so ein bisschen in diesem Modell auch drin, zu sagen, jetzt helfe ich und später brauche aber ich jemanden, der auch hilft. Das heißt, das ist auch eine Form von Hilfe, wo ich mir nicht so in dieser tradierten Vorstellung so, ja, mir geht es so gut, ich kann für dich, armer Tropf, jetzt etwas tun, sondern mir geht es gut, ich kann dir helfen. Und später hoffe ich, dass es jemand gibt, der mir dann in derselben Qualität und in derselben Wertschätzung auch mir hilft. Und das macht einen großen Unterschied in dem, wie wir miteinander umgehen.
Ja, und auch das Prinzip, auch dass ich mein Zeitguthaben, das ich aktuell ansammle, kann ich ja auch weiter schenken. Wenn ich jetzt zum Beispiel Stunden sammle und ich brauche sie aber jetzt für meine Angehörigen, sei es Eltern, Großeltern, dann kann ich das dafür auch einlösen.
Genau, das ist dann ein total schöner Effekt. So sehen wir zum Beispiel, dass manchmal Kinder, die irgendwo wohnen, schon inzwischen sagen, direkt um meine Eltern kann ich mich nicht kümmern, aber ich kann hier mitarbeiten und ich kann die Stunden meinen Eltern zugutekommen lassen.
Auch nochmal die Stärkung von uns als Zivilgesellschaft auch untereinander und über die Bundesländergrenzen hinweg. Kannst du dich an einen besonders schönen Moment bisher erinnern im Rahmen von Zeitpolster, den du hier mit uns teilen möchtest?
Also es gibt total viele schöne Geschichten zu erzählen. Eine der schönsten Geschichten ist sicher der, dass eine Frau gesagt hat, ich werde jetzt bei Zeitpolster aktiv und hat eine Betreuung übernommen und sagt, ja, und ich kenne da noch mal jemanden. Ich glaube, ihr würdet euch verstehen. Schauen wir, dass wir uns mal zu dritt treffen. Und jetzt waren das zwei alte Frauen, die früher miteinander ehrenamtlich in einem Altersheim aktiv waren und die jetzt über ihre Helferin zusammengefunden haben wieder. Und das sind so total schöne Momente, sehr berührende. Und einmal erinnere ich mich, das war irgendwie am Abend um 9 klingelt das Telefon und ruft eine Frau an und sagt, wie total glücklich sie ist und sie muss das jetzt einfach noch anbringen, weil ihre Mutter unterstützt wird. Und sie gesagt, es ist in der Familie manchmal nicht so einfach, das selber zu tun.
Ja, das stimmt.
Aber so glücklich war, dass es da eine gute Lösung gibt dafür, wo sie was beitragen kann, auch dazu, durch das, dass sie das vermittelt hat und möglich gemacht hat. Alleine so dieses von der Frau, so ich kann meine Verantwortung irgendwo wahrnehmen, auch wenn ich es nicht direkt tun kann.
Ja.
So, und zu merken, wie das glücklich macht. Und das sind solche Geschichten, die berühren mich sehr.
Und motivieren dich, schätze ich mal. wenn wir beim Begriff Fürsorge bleiben und auch Fürsorge in unserer Gesellschaft, was bedeutet der Begriff für dich persönlich und warum ist das so auch zentral für dich, so wie ich es jetzt auch in deinem Werdegang jetzt mitbekommen habe?
Also Fürsorge ist ein total großer Begriff, ja, und steht für mich auch für ganz viele Dinge, die wir gar nicht vereinbaren, aufschreiben und irgendwie vertraglich sichern können. Also welche Organisation auf dieser Welt funktioniert, ohne dass die Menschen mehr tun, wie das, was sie müssten? Ich glaube, keine. Mhm. Welches Dorf bei uns funktioniert, ohne dass Menschen sich dort engagieren und Dinge tun? In welcher Familie funktioniert es, wenn man sich zurückzieht und sagt, na, als Mutter habe ich aber nur bestimmte Pflichten. So, das funktioniert alles gar nicht. Und das ist so dieses Fürsorge, diese Sorge umeinander, um Sorge für das Gemeinsame und das wahrzunehmen und dafür unterschiedlichste Formen zu finden, wie wir uns darüber verständigen können und wie wir das sicherstellen können. Warum? das ist die Grundlage für alles, was wir tun. Wie wir Kinder großziehen, und brauchen, um ein Kind großzuziehen, sagt man ein ganzes Dorf.
Ja.
So, wie wir alt werden, wie Dörfer, wie Städte funktionieren. Also wenn jeder nur das macht, was er muss, dann geht's nicht.
Ja.
Das andere ist Fürsorge und das ist die Basis für alles.
Und was würdest du sagen, ist aus deiner Sicht notwendig, damit Fürsorge auch jetzt strukturell mehr Gewicht bekommt? Ich würde sagen, wenn wir in die Politik schauen, Wirtschaft, die Rahmenbedingungen um uns herum, vielleicht auch im Kontext von Begriffen wie Lifestyle, Teilzeit. Wir haben auch im Vorgespräch schon darüber gesprochen, ja, dass ja oft in der Freizeit doch ganz viel Care-Arbeit verrichtet wird. Aber sie wird ja dann nicht finanziell abgegolten. Ne? Aber damit wir vielleicht auch da nochmal umreißen, damit auch wirklich Fürsorge auch strukturell mehr Gewicht dann auch tatsächlich bekommt.
Grundsätzlich ist es so, dass wir Fürsorge per se leben und haben. Und es ist so wieder Spaß am Lernen. Ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir uns das nicht abgewöhnen. Das heißt, wir brauchen förderliche Rahmenbedingungen, förderliche Strukturen, die uns helfen, die uns aufmerksam halten, die im Bewusstsein halten, zu sagen, wir sollen und wir dürfen uns umeinander kümmern und füreinander da sein. Und relativ viel von dem, wie wir leben, spricht dem entgegen. Also in der Arbeitswelt wird nicht gefragt, was interessiert dich und was kannst du, sondern da wird gefragt, erfüllst du eine bestimmte Aufgabe und Rolle für das Unternehmen? Die wirklich wichtigen Dinge können wir uns mit Geld auch gar nicht kaufen. Und das geht uns so langsam ein bisschen abhanden. Und vor allem leben wir in einer Zeit, wo viel davon im Umbruch ist. Also wir haben, noch nie hatten wir so viele Menschen in Erwerbsarbeit. Das gab es historisch überhaupt nicht. Wir haben die Frauenerwerbsquote auf das Niveau der Männererwerbsquote erhöht in den letzten 30, 40 Jahren. Obwohl wir sagen, wir können uns so vieles nicht leisten, oder? So Inflation und all diese Themen. Aber noch nie waren so viele Menschen in Erwerbsarbeit. Das heißt, noch nie hatten wir so wenig Zeit, um uns umeinander zu kümmern. Um dieses Care, um diese Fürsorge, um das Teilen miteinander, um Zeit für das zu haben. Wir müssen uns das neu organisieren. Dinge, die früher selbstverständlich waren, funktionieren in diesem Kontext heute nicht mehr. Wir leben nicht mehr, schon lange nicht mehr in der Großfamilie. Wir leben auch nicht mehr so, dass die Kinder am Nachbargrundstück bauen oder die Nachbarwohnung mieten oder so, sondern wir sind global unterwegs, wir leben irgendwo, wir arbeiten wahnsinnig viel Erwerbsarbeit. So, wir müssen uns ganz viele Dinge kaufen, die wir früher alle nicht gebraucht haben, und haben dafür viel weniger Zeit füreinander. Das heißt, wir brauchen wieder neue Formen, um uns das bewusst zu machen, um das zu leben, um das zu kultivieren. Und gleichzeitig ist vieles von dem, was wir tun, wahnsinnig komplex geworden. Also ohne eine Bestätigung des Ministeriums, dass du eine freiwillige Organisation bist, die sich an bestimmte Regeln hält, kannst du ja heute auch im Dorf quasi nicht mehr einfach so den Austausch untereinander organisieren. Also wir haben so viele Dinge formalisiert,
bürokratisiert.
Und das hindert uns auch oft. Also wie oft sind wir mit Fragen konfrontiert von Freiwilligen, zu sagen, ja, bin ich da versichert? Deckt da jemand das ab? Wie sicher ist das? Ist das rechtlich verbindlich? All das sind Fragen, die stellen wir heute, die hat vor 30 Jahren niemand gestellt, hat man getan. Da hat sich so vieles verändert mit. Deshalb müssen wir hier auch in den Strukturen und Überlegungen, wie wir das miteinander tun, auch wieder Formen entwickeln, die dem entsprechen und Rahmenbedingungen gestalten. Und ich glaube, ganz wichtig ist, also unlängst gelesen vom Precht das Buch von der Pflicht, wo er beschreibt, wie wir mit unserem Sozialstaat umgehen, nämlich Wir haben das Gefühl, unser Gegenüber ist ein Unternehmen. Wir bezahlen Steuern, also können wir dort Dinge bestellen. Und das widerspricht allem, wie wir Gesellschaft verstehen, wie wir Zivilgesellschaft verstehen, wie wir Wohlfahrtsstaat verstehen. Also dieses Verständnis, das sich da entwickelt, andere sagen auch so Vollkasko-Mentalität dazu, das steht dem entgegen, zu sagen, okay, ich sehe was, da ist was zu tun, bin ich bereit, das in einem gewissen Ausmaß zu tun. Also wir brauchen, um dass unsere Flaschen und Plastikgebinde nicht am Straßenrand liegen, brauchen wir heute ein Pfandsystem. Mhm. Ist total verrückt, oder? So. Also wir brauchen auch für das, wie wir Fürsorge gestalten, wieder Rahmenbedingungen.
Und ein System.
Und ein System, wo diesen Anforderungen gerecht wird, wo diesem Selbstverständnis gerecht wird, ohne es zu überhöhen wieder.
Weil du auch vorhin angesprochen hast, auch dass die Erwerbstätigkeit ja sehr stark gestiegen ist. Und ich habe im Zuge der Vorbereitung auch viel über den Begriff Care-Arbeit nachgedacht. Und immer wenn ich da auch an meine eigenen Kinder denke oder vielleicht auch an meine Eltern, sträubt sich da etwas in mir, die Zeit mit meinen Kindern auch als Arbeit zu definieren. Natürlich, es ist eine Aufgabe, aber selbst gewählt, sage ich jetzt mal. Und ich finde es dann auch schade, dass es diese Begrifflichkeit mittlerweile braucht, weil natürlich, es ist eine Aufgabe und ist auch Arbeit, aber es ist mir dann oft diese Reduzierung auch, dass ich ja gerne für meine Kinder auch da bin. Aber ich glaube auch, dass diese Balance natürlich zwischen der Erwerbstätigkeit und dem, dann fühlt es sich vielleicht dann öfter an als Arbeit, als tatsächlich Zeit, die oder qualitativ gute Zeit, die wir auch miteinander verbringen, diese menschlichen Begegnungen. Das ist dann schade, dass es dann auch oft als Arbeit dann tituliert wird.
Ja, was sich da spiegelt, ist ja zu sagen, wie gewichten wir denn etwas? Mhm. Und die Erwerbsarbeit, die wir gegen Geld machen, die wird oft gut bewertet.
Also als wertvoll.
Wer ein Paar hat Kinder, wer reduziert Arbeit? Wer ist mehr für die Kinder da? Wer hat, entscheidet sich ja normalerweise entlang dessen zu sagen, der mehr Geld verdient, bleibt in der Arbeit. Mhm. Der andere soll sich um die Kinder kümmern. Oder? Das ist dann nicht so wichtig, nicht so wertvoll, nicht so wertgeschätzt. Und in diesen Konstrukten liegt so unglaublich viel an Missverständnis. Hans-Peter Zneu, ein Ethnologe und Anthropologe aus Bern, der hat in Sumatra bei den Urvölkern geforscht und der hat gesagt, wir haben zwei Formen von Austauschbeziehung entwickelt. Wir bezahlen, also ich gehe in den Supermarkt, ich kaufe dort ein, ich bezahle. Mit niemandem aus dem Supermarkt muss ich jemals wieder etwas zu tun haben. Das ist in einem gewissen Sinn auch Fortschritt, weil der Tauschhandel Henne gegen Kuh einfach auch anstrengend ist. Das andere ist, dass wir uns etwas geben, einfach so. Da bleibt aber etwas. Also da bleibt vielleicht die Frage, bin ich dem Nachbarn was schuldig?
Will ich ihm was schuldig
sein? Ja, will ich ihm was schuldig sein? Also da steht irgendwas in der Mitte. Hans-Peter Zneu nennt es Beziehung. Da bleibt etwas offen, das Beziehung stiftet. Also wir haben beziehungsstiftende Formen entwickelt und bezahlte Formen. Und wir neigen dazu, gesellschaftlich zu sagen, wir müssen alles auf dieser Bezahlform ausdrücken, um es zu bewerten. Und das zeigt schon, dass vieles wirklich schief geht gesellschaftlich.
Ja.
Weil die Grundlage unserer Gesellschaft ist die Fürsorge, die Care, das Miteinandertun, das Füreinandertun, das nicht bewertet ist.
Also nicht monetär
nicht
auch
monetär bewertet ist. So. Und wir tendieren als Gesellschaft dazu, immer noch mehr Lebensbereiche monetär zu bewerten. Und da besteht auch eine Gefahr, weil wir das wirklich Wichtige gar nicht erst bewerten können.
das wirklich Wichtige, dass die Beziehung, die wir dann auch zu anderen Menschen haben. Passt, denke ich, auch gut so zu meiner nächsten Frage. Wenn wir jetzt das auch in Verbindung setzen mit New Work, neue Welt der Arbeit oder wie man es auch nennen möchte, da sprechen wir viel über Sinn, sinnstiftendes Tätigsein, auch über Selbstorganisation und Werte. Welche Rolle, würdest du sagen, spielt dabei auch das Thema Fürsorge in der heutigen Arbeitswelt, die im Wandel ist?
Ich glaube, es spielt noch eine zu wenig wichtige Rolle. Die Frage, wie wir Arbeitsverhältnisse gestalten, richtet sich ja nicht an der Frage, was braucht diese Familie und was geht in dieser Lebensphase im Moment, sondern richtet sich natürlich immer noch nach dem, was braucht die Organisation und was sind unsere Vorstellungen davon. Wir haben auch die Vorstellung, mit 40 Stunden sind wir richtig produktiv. So, wir wissen, dass das nicht stimmt. Wir glauben es trotzdem immer noch. So, Studien hin, Studien her. Und das heißt, dass wir noch viel zu wenig schauen darauf, was ist das? Und wenn heute gesagt wird, so, ja, die Jungen, die wollen ja nicht mehr 40 Stunden arbeiten, die wollen ja irgendwie vielleicht reisen auch oder Zeit haben oder haben noch Hobbys, die sie vielleicht sogar noch monetär umsetzen können, weil sie selber Dinge produzieren oder so. Da haben wir quasi immer noch große Hemmnisse und Schwierigkeiten, das zu sehen. Und ich glaube, dass dieses New Work ganz viel an Vertrauen braucht, an Zutrauen, an Gemeinschaftssinn, an Miteinander, an Teilen, an Tauschen auch, damit das lebbar wird und damit das funktioniert. Und im Moment nehme ich es wahr wie zwei konkurrierende Systeme. Warum? So als Beispiel auch bei einem Kunden von mir in der Beratung, der hat jetzt alle, die im Homeoffice waren oder teilweise im Homeoffice gearbeitet haben, zurückgerufen. Müssen alle wieder im Unternehmen sein. Man sagt, ich weiß nicht, was die mit ihrer Zeit dort tun. Und die Idee, dass die im Büro wirklich produktiver sind, hat sich ja anhand des Ergebnisses nicht belegt. So. Aber deshalb sage ich, da geht es viel um Zutrauen, um Vertrauen und um ein Verständnis. Und im Moment ist es wie zwei Modelle, die sich konkurrieren.
Ja. Obwohl es ja nicht so sein müsste.
Das müsste überhaupt nicht so sein, aber es würde bedeuten, dass wir mehr Vertrauen brauchen.
Ja, auch das Vertrauen natürlich in die Kolleginnen, in die Mitarbeiterinnen und auch Kontrolle abzugeben.
Genau.
Ja. Und auch, also so erlebe ich es auch in der ÖE, aber auch als Führungskraft, auch die Möglichkeit, die durch, nennen wir es jetzt New Work, entstehen, da mehr die Selbstfürsorge auch. Also das steckt für mich selber, ich habe auch über die Frage nachgedacht, sehr viel Selbstfürsorge auch drinnen. Wenn ich es mir, und jeder Mensch von uns ist anders, und ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die arbeiten sehr gern vor Ort und andere wieder möchten gern mal so, also bevorzugen ein hybrides Modell. Andere sagen, sie sind produktiver im Homeoffice, weil sie Dinge leichter abarbeiten können, aber für diese menschlichen Begegnungen doch ein, zwei Office-Tage. Aber schlussendlich geht es dabei für mich auch sehr viel um Selbstfürsorge, weil wenn, so wie du es auch eingangs gesagt hast, ja, wenn es mir selber gut geht, dann kann ich auch gut Fürsorge leisten, sei es jetzt für die Menschen in meinem Umfeld, aber kann ich auch gut Sorge tragen, so erlebe ich auch für meinen Job, dass ich meinen Job auch tatsächlich gut machen kann.
Was wir in so modernen Organisationsformen, wo es um Soziokratie, um Mitbestimmung, um Demokratie im Unternehmen und solche Themen geht, also wo man sagt, die Menschen sollen selber entscheiden, die Bereiche, die sie auch wirklich selber entscheiden können. Ja. Da sehen wir eine Entwicklung, die eine immense Herausforderung darstellt. Ich kann mich nämlich nicht mehr verstecken hinter Meinungen. Ich kann mich als Mensch nicht mehr verstecken hinter meinen Unzulänglichkeiten, dass mir manche Dinge vielleicht nicht so sehr liegen oder ich manches nicht so gut verstehe. Die Anforderung, die mitkommt in diesen neuen, modernen Auffassungen von Arbeit, ist eine immens große Anforderung für uns als Person, quasi sehr reflektiert zu sein, sehr gut einschätzen zu lernen, was kann ich gut, was kann ich nicht gut, die anderen gut einschätzen zu lernen, was liegt denen gut, was liegt denen nicht gut, und einen Kommunikationsstil zu pflegen, der dem gerecht wird, dass man sich wirklich auch hier auf Augenhöhe austauschen kann und auch mal einen Standpunkt vertritt. Und wir erleben dort, dass vieles davon extrem mühsam wird und dass manche Organisationen einen Schritt zurück mehr wieder in die Hierarchie gegangen sind, weil sie merken, die immense persönliche Anforderung, die da mitkommt, der muss man auch gerecht werden können. Und nicht alle Mitarbeiter in Organisationen wollen das und können das. Also das zeigt auch so ein bisschen das Spannungsfeld, das wir haben, in dem, wie viel Sorge um uns selber, Sorge um die Organisation, Sorge um die anderen, können wir und wollen wir wahrnehmen? Mhm. Und wie viel quasi steht in Konkurrenz zu dem, ich hätte es einfach auch gern organisiert und dass mir jemand danach sagt, so ist es gut.
Ja, so wie du gesagt hast, auch das Spannungsfeld einerseits, aber auch vielleicht auch, wie sich diese verschiedenen Puzzleteile auch gut ergänzen können. Also bin ich bei dir, dass diese konkurrierenden Modelle, es muss ja kein konkurrierendes Modell sein. Es kann ja auch eine Ergänzung sein.
Es wäre total viel Platz für Ergänzung, für Teile übernehmen, für Dinge integrieren, möglich machen. Die Herausforderung, die ich sehe, dass wir ganz schnell auch als Organisationen, aber als Menschen, in diesem so Entweder-Oder-Denken.
Ja.
Also in Bezug auf Zeitpolster. Mhm. Ja, aber was macht das? Die Leute kriegen eine Zeitgutschrift. Und ich sage, schau, jeder kann für sich entscheiden und sagen, das mache ich gegen Geld, da will ich bezahlt werden, das mache ich in meiner Freizeit, das mache ich ehrenamtlich. Warum glauben wir, die Menschen können nicht entscheiden, ob sie Zeitgutschrift dafür wollen? Ja. Also wir sind so schnell in diesem Entweder-Oder-Denken und nicht darin, die Dinge zusammenzudenken, weil es uns schnell Orientierung gibt.
Ja, oder vielleicht auch die Möglichkeit, sich ausprobieren zu können. Mhm. Vielleicht weiß ich auch noch gar nicht, welcher Typ ich da, oder es verändert sich auch in den verschiedenen Lebensphasen. Und du hast es auch am Eingang so schön geschildert, eine Geschichte des Scheiterns. Mhm. Es muss ja nicht bei dem Scheitern bleiben,
nein,
zum Glück,
scheitern
sich auszuprobieren, genau. Mhm. Fehler sind ja ganz oft unsere Helferleins. Und sich auch einfach diese Möglichkeit zu haben, auch auszuprobieren und zu schauen, was passt und wie können dann diese unterschiedlichen Systeme ineinander greifen. Was sagt deine Erfahrung bisher? Kann ehrenamtliches Engagement jetzt auch, muss ja auch nicht immer erst nach dem aktiven Berufsleben sein, aber kann das auch Impulse setzen für Unternehmen und für moderne Arbeitskulturen?
Absolut, absolut. Viele Unternehmen legen heute ja auch Wert, zum Beispiel am Weg von Corporate Volunteering Modellen, also wo man einen Tag engagiert unterwegs ist oder wo es Stunden gibt, um sich zu engagieren. Also Unternehmen tun das nicht nur, weil sie das toll finden, sie profitieren vom Image, aber sie lernen dabei auch sehr viel. Mhm. Und Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen lernen dabei auch, entwickeln mehr an Sozialkompetenz, entwickeln vielleicht auch mehr Führungskompetenz, was im Unternehmen wieder gefragt ist. Und sind vielleicht auch ein Stück ausgeglichener, weil sie etwas tun, das für sie wirklich Sinn macht. Mhm. Und sie dankbar sind, dass das Unternehmen das möglich macht. Also ich glaube, auch da ist es ein großes Miteinander und nicht ein sowohl als auch, sondern ein Zusammentun und ein Zusammendenken. Und Unternehmen können damit immens viel bewegen, nach innen, im Sinne des Entrepreneurship,
ja.
So, aber auch in dem zu sagen, wir haben in der Region das möglich gemacht, wir haben das unterstützt. Es gibt ganz andere Formen von Bindungen, von Interesse von Menschen. Und gerade wenn wir es anschauen, viele junge Menschen sagen, ich möchte gern in einem Unternehmen arbeiten, das Sinn macht. Und auch die Älteren, wenn wir uns anschauen, Menschen über 50, die aus irgendeinem Grund arbeitslos geworden sind, vielleicht weil ein Betrieb zugemacht hat, oder sind ganz viele dabei, die sind, jetzt will ich aber nochmal was tun, was wirklich Sinn macht.
Mhm.
Also wir sind sinnorientiert als Menschen.
Kommen immer wieder auch
dorthin zurück. Kommen immer wieder an diesen Punkt zurück und möchten gern etwas tun, was uns selber Sinn gibt, was gesellschaftlich Sinn gibt was aber auch fürs Unternehmen Sinn gibt.
Viele, könnte ich mir denken, glauben, dass sie im Berufsleben gar keine Zeit für Ehrenamt haben. Was entgegnest du dem?
Also bei Zeitpolster haben wir Gott sei Dank, sage ich, auch viele, die noch nicht in Pension sind, ja. So, die oft super aktiv sind, weil sie sagen, das ist irgendwie mein Ausgleich. Ich habe sonst irre viel mit Technik zu tun und jetzt habe ich mit Menschen zu tun. Ich kann ausgleichen oder ich kann etwas, das ich manchmal beruflich brauche, da auch wieder verwenden. Oder ich habe sonst so viel mit Menschen zu tun, ich bin froh, dass ich einfach nur organisieren kann hier. Aber so diese 1-2 Stunden in der Woche, wenn wir ehrlich sind, die haben wir alle zur Verfügung. Die Frage ist nur, was machen wir mit der Zeit? Und wir können natürlich am Handy scrollen. Ja.
Aber vielleicht machen sie ja bald die KI-Agents für uns.
Den Facebook-Feed lesen und das Instagram macht die KI und gibt uns dann eine Tageszusammenfassung.
Kommentiert die Beiträge, haben wir wieder mehr Zeit für menschliche Begegnungen.
Genau, also diese Zeit, grundsätzlich gibt es die und ganz viele nehmen sich die. Also Österreich ist ja sowieso das Land des Ehrenamtes, oder? So unglaublich viele Menschen sind engagiert und suchen sich dort ihren Platz. Ich kann es nur sagen, leider ist das nicht so sehr der Sozialbereich oder gerade der Betreuungsbereich, der ist nicht so gehypt und geliebt, oder? So, da braucht man ein besonderes Herz dafür auch. Aber grundsätzlich zeigen wir ja ständig, dass wir sehr, sehr engagiert sind als Gesellschaft und sehr viel tun und dass sich das überhaupt nicht ausschließt.
Wie sieht für dich eine Arbeitswelt aus, in der Fürsorge und Selbstfürsorge kein Widerspruch sind auch zur Produktivität?
Also wenn ich da selber, ich kann ja schon ein paar Jahre zurückdenken, wir hatten ein unglaubliches Glück durch die gemeinsame Selbstständigkeit, hatten wir extrem viel Freiheit zu sagen, wer ist wann bei den Kindern. Mhm. Weil ob ich am Nachmittag im Kundenworkshop bin und deshalb nicht erreichbar bin oder ob ich zu Hause bei den Kindern bin und deshalb nicht erreichbar bin, macht im Normalfall keinen Unterschied. Nur in meinem Kopf, sonst nirgendwo. Für die Kinder natürlich, weil jemand da ist. Ja. Und dieses Nachdenken darüber, was brauchen wir denn hier und was hilft uns? Weil natürlich war es auch bei mir so, ich war dann am Nachmittag bei den Kindern und am Abend um 9 ist dann der Laptop nochmal aufgegangen und da waren nochmal 3 Arbeitseinheiten drin. So, also diese Freiheit, Dinge mehr entlang dem Leben zu gestalten, ja, glaube ich, sichert auch Organisationen und Unternehmen einen Zuspruch von Mitarbeitern und ein Mitgestalten und ein Mitverantworten, weil Mitarbeiter dann auch viel stärker auf das Unternehmen noch achten, wenn sie auf sich selber auch achten können. Mhm. Und da dürfen wir noch viel lernen. Das geht nicht überall, das ist mir völlig klar. Und auch dieses Thema, also wir glauben jetzt, wir haben diese Phase, wo wir lernen, dann arbeiten wir und dann haben wir Freizeit. Das wird sich nicht halten. Also lebenslanges Lernen haben wir inzwischen, glaube ich, verstanden, ja, ansatzweise.
So,
und das wird gehen von Kindesbeinen bis ins hohe Alter. Und Arbeiten wird vielleicht auch ganz neue Formen finden. Und wir werden vielleicht auch in unterschiedlichsten Formen bis 70, 75 oder vielleicht sogar 80 arbeiten, aber nicht in dieser Intensität. Und haben dafür früher im Leben, wenn wir es familiär brauchen, auch mehr Freizeit, wo wir mehr Familiäres abdecken und uns mit Jobsharing oder irgendwie arrangieren mit anderen. Und ich glaube, da müssen wir noch ganz viel entwickeln, da dürfen wir mutig sein. Mhm. Und ich hatte schon vor über 25 Jahren bei der Grünen Erde Exkursion und wir haben damals den Personalleiter gefragt, wie viele Arbeitszeitmodelle habt ihr, so am Land draußen, wo es um Produktion geht, oder? Und Nähen und Kissen stopfen und Möbel machen. So. Und dann gesagt, warte mal, lass mal schauen, wie viele Mitarbeiter haben wir? So, die haben früh gelernt, dass sie das brauchen. Ja. Angepasst auf wer kann wann wie arbeiten und haben sich damit arrangiert, obwohl es Produktion ist. Und so müssen wir, glaube ich, in ganz vielen Bereichen lernen, wie arrangieren wir uns mit der Verfügbarkeit von Menschen und mit dem, und das ändert sich nach Lebensphasen, und wie halten wir das auch flexibel. Ich glaube, da kommt noch richtig viel auf uns zu. Und da hat es auch Platz für die andere Seite, nämlich zu sagen, es gibt vielleicht auch Phasen im Leben, da arbeite ich mal 50, 60 oder auch 70 Stunden, weil es gerade super passt für mich und fürs Unternehmen. Und ich glaube, von manchen Bildern, die wir da so festgesetzt haben, die auch als große soziale Errungenschaften dienen, die 38,5-Stunden-Woche, die wir so zementiert haben und solche Dinge, ich glaube, auch da wird manches wieder aufbrechen, weil wir uns mehr mit unseren Möglichkeiten arrangieren müssen und mit dem, wie passen die Dinge zusammen, die wir gesamt als Gesellschaft brauchen. Und da gehören die Unternehmer auch mit in den Fokus zu sagen, diese Verantwortung auch mit wahrzunehmen.
Es gibt einen Begriff, den ich sehr schätze, lebensphasenorientiertes Arbeiten, weil ich auch denke, dass Führungskräfte, wir hier gefragt sind, aber auch Unternehmen, aber auch die Menschen selbst, auch als, ich sage jetzt mal, auch als Arbeitnehmerin, auch mutig zu sein, zu diesen Lebensrealitäten zu stehen. Also auch jetzt als, ich sage jetzt als Mutter von zwei Kindern und Führungskraft, das nicht zu, verstecken zu wollen oder die Kinder möglichst so wegzuorganisieren, dass es niemand mitbekommt. Also auch dazu zu stehen, ja, das ist Teil meines Lebens und ich arbeite aber trotzdem sehr gerne. Und irgendwie kann das gut zusammenpassen. Und so wie du gesagt hast, vielleicht in 10 Jahren habe ich wieder mehr Kapazitäten, also von den Stunden her, und möchte wieder mehr machen. Und dass man da, dass man da gute Wege auch findet.
Ich kann mich erinnern, als unsere erste Tochter auf die Welt gekommen ist, gab es noch das Modell einer Teilzeitkarenz. Also ich habe dann 3 Tage in der Woche gearbeitet, meine Frau 2 Tage in der Woche. Es war immer jemand bei den Kindern. Ja. Und als ich das einem Kunden, produzierendes Unternehmen, 80 Mitarbeiter gesagt habe, hat der Eigentümer und Geschäftsführer geweint, weil er das für sich auch so sehr wollte. Aber er hat gesagt, aber bitte rede nicht mit den Mitarbeitern darüber, dann wollen die das zuletzt auch noch. Und dann müssten wir uns als Organisation umorganisieren. Und ich habe zu ihm gesagt, aber du hast es in der Hand, es ist dein Unternehmen, du könntest gestalten. Dann sagt er, aber ich traue mich nicht drüber. Das sind Dinge, wo ich glaube, da müssen wir mutig werden, zu sagen, lass uns darüber reden, lass uns Wege finden und Modelle finden, wie wir damit umgehen. Das ist für Organisationen auch anstrengend. Aber es wird sich auch lohnen, zu sagen, Mitarbeiter, die so verbunden sind, die hinter dem Unternehmen stehen, die wissen, ich kann hier Karriere machen, auch wenn ich mal 2 Jahre weniger gearbeitet habe, weil ich bin gut in dem, was ich tue. Das sind Dinge, die sollten in Zukunft möglich sein. Und ich glaube, wir werden es einfach lernen müssen.
Ja, wahrscheinlich hast du recht.
Genau, genauso wie wir lernen müssen, mit KI umzugehen und lernen, wo sie Sinn macht und wo sie keinen Sinn macht und wie wir sie gut anwenden, werden wir uns in Zukunft auch mit diesen Themen viel mehr auseinandersetzen müssen. Und es werden die Unternehmen gewinnen, die für sich sagen, ich kann das, wir haben es gelernt.
Und wir sind mutig und trauen uns. Ja, lieber Gernot, jetzt sind wir schon fast am Ende unseres Gesprächs angelangt, ist wieder sehr schnell vergangen. Wir von der ÖJA, wir sind ja auch in Gesprächen, um die ein oder andere Kooperation auf den Weg zu bringen. Da werden unsere HörerInnen dann auch sicher bald was hören. Und auch die ganzen Referenzen, die du auch im Gespräch genannt hast, die werde ich auch bei uns in die Shownotes reintun, wenn da jemand noch nachlesen möchte. Aber am Ende gibt es bei uns immer noch einen Call to Action, also ganz im Sinne von gemeinsam Zukunft gestalten. Und dann noch meine Frage an dich, wenn du einen Wunsch an unsere HörerInnen richten könntest, egal ob sie gerade im Beruf stehen oder in einer Umbruchphase sind, sich neu orientieren, wie auch immer, was wäre da dein Call to Action im Sinne einer fürsorglichen und gestaltenden Zukunft?
Lehnen Sie sich mal zurück, gönnen Sie sich mal 3 Minuten, um nachzudenken, für wen und für was lohnt es sich, Zeit einzusetzen und Hirnschmalz einzusetzen für gute Lösungen, ist ein wunderbarer erster Schritt. Und vielleicht reden sie sogar mit jemandem darüber. Und natürlich immer, es gibt auch Zeitpolster, das man noch nicht so kennt.
Auch das kommt in die Shownotes.
Und da kann man mitmachen und sich engagieren für andere.
Ja, dann mit diesen 3 Minuten, lieber Gernot, sage ich vielen Dank, dass du die Reise nach Wien auf dich genommen hast, dass du hier bei uns in Wien zu Besuch bist, und danke für das schöne Gespräch.
Ja, vielen Dank für die Einladung, hat Spaß gemacht.